Katholisches Sonntagsblatt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Sonntagsblattausgabe des Monats April 2023. Zu den Inhalten: Themen der Woche, Meinung, verschiedene Berichte aus Südtirol, die Welt und wir, quergedacht, Wort zum Sonntag.
Themen der Wochen. Fastenaktion, Unterstützung für 39 Projekte, das Teilen im Mittelpunkt. Die Fastenaktion ist eine der größten Spendeninitiativen, die das Diözesane Missionsamt im Laufe des Jahres durchführt. Mit dem diesjährigen Erlös werden 39 Projekte in aller Welt unterstützt. Heuer steht die Fastenaktion unter dem Motto Straße, Ort der Begegnung und des Teilens. Als Missionsamtleiterin ist Irene Obexer-Fortin permanent mit dem Leid der Menschen im Süden der Erde konfrontiert. Nahezu täglich erreichen sie Hilferufe von Priestern und Missionaren aus aller Welt. Wir sind eine große, weltweite, solidarische Kirche. Deshalb haben wir entschieden, während der Fastenzeit auf das Teilen hinzuweisen, sagt Obexer-Fortin. 36 Projekte unterstützt. Dass Südtirols Bevölkerung sehr solidarisch ist, hat sie bereits bei der Fastenaktion im vergangenen Jahr bewiesen. Rund 294.000 Euro wurden an Spenden gesammelt. 36 Projekte im Bereich Bildung, Gesundheit sowie auf sozialer Ebene wurden damit finanziert. Zudem wurden die Spenden für die Sicherung der Grundbedürfnisse und für die Vermittlung christlicher Werte verwendet. Über 38% der Gelder gingen nach Afrika, 30% nach Asien, über 16% nach Amerika und über 13% nach Europa. Hilfe geleistet wurde unter anderem auch im Flüchtlingslager Kyala bei Fort Portal im Westen von Uganda. Ein Bild von Kindern und Jugendlichen in diesem Lager ist auf dem Plakat zur heurigen Fastenaktion zu sehen. Vom Missionsamt, dessen Leiterin Irene Obexer-Fortin im vergangenen Jahr im Rahmen einer Afrikareise auch vor Ort war, wurden im Flüchtlingslager Schülerinnen und Schüler unterstützt. Zudem wurden Fahrräder für Katechisten zur Verfügung gestellt. In diesem Jahr liegen im Missionsamt bereits 39 Anfragen aus aller Welt auf, die mit den Spenden aus der Fastenaktion berücksichtigt werden sollen. Die Unterstützung soll vor allem dazu beitragen, dass aktive christliche Gemeinschaften Kapellen bauen können. Es soll auch für Schülerheime, landwirtschaftliche Projekte und Tiefbrunnen verwendet werden. Unser Teilen ist ein Glaubenszeugnis für Christus, der unser Weg zu einem sinnvollen Leben ist, sagt Obexer-Fortin. Die Fastenaktion findet traditionell in der Karwoche statt. Die Sammelboxen wurden bereits zu Beginn der Fastenzeit in den Kirchen aufgestellt.
Fest des heiligen Josef. Für Papst Franziskus ist der Heilige ein Vorbild. Einmal darüber schlafen. Pädagogen raten, sich vor wichtigen Entscheidungen im Zweifelsfall lieber mehr Zeit zu nehmen. Genau dazu ermutigt uns das Vorbild des heiligen Josef, der sogar vor der wichtigsten Entscheidung seines Lebens stand. Vielleicht haben wir alle schon einmal den Rat erhalten, schlaf lieber noch einmal eine Nacht darüber. Oder anders gesagt, denk gut darüber nach, bevor du diese oder jene Entscheidung triffst. Papst Franziskus ist ein großer Verehrer des heiligen Josef, berichtet Siegfried Kleimann. Er habe im Alter von 17 Jahren in der Kirche San José seine Berufung als Priester entdeckt. Den ersten Gottesdienst als Papst habe er am Fest des heiligen Josef gefeiert. Bei einem Besuch auf den Philippinen habe er etwas ganz Persönliches verraten. Ich liebe den Heiligen als starken, aber auch stillen Mann. Auf meinem Schreibtisch habe ich ein Bild von ihm, wo er schläft. Josef der Träumer. Eine Darstellung des schlafenden heiligen Josef ist ungewöhnlich, entspricht aber dem Bild, das der Evangelist Matthäus von Josef zeichnet. Schon bevor er mit Maria, seiner Verlobten, zusammengekommen war, merkte er, dass sie ein Kind erwartete. Diese Erfahrung muss für ihn ein großer Schock gewesen sein. Er liebte aber Maria und wusste, welche Folgen diese Schwangerschaft für sie haben könnte. Ehebrecherinnen wurden damals oft gesteinigt. Josef wird aber als gerecht bezeichnet. Daher war es ihm ein Anliegen, Maria nicht bloßzustellen oder in Gefahr zu bringen. Er beschloss, seine Verlobte nicht anzuzeigen, sondern sich in aller Stille von ihr zu trennen. Er setzte aber seinen Entschluss nicht sofort in die Tat um. Offensichtlich hat Josef dann vor dieser wichtigen Entscheidung noch einmal eine Nacht darüber geschlafen. Er ist also in die Stille gegangen. Da hat er erkannt, was in dieser Situation Gottes Wille war. Im Traum wurde ihm geoffenbart, welchen Plan Gott mit diesem Kind hat. Der Engel sagte ihm im Traum: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Am Ende heißt es: Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Die Rolle des Hüters. Das Darüberschlafen hat sich also gelohnt. Josef gewann Klarheit und revidierte seinen früheren Entschluss. Papst Franziskus drückte das so aus: Der heilige Josef hat nicht darauf beharrt, seinen eigenen Lebensentwurf weiter zu verfolgen. Er war bereit, sich der Neuheit zur Verfügung zu stellen. Und so war er ein guter Mann. Er übernahm die Rolle des Hüters. Er handelt, überlegt und im Hören auf die innere Stimme. Josef ließ sich trotz aller Schwierigkeiten von der Sorge für Maria leiten, nicht von seinen eigenen Zukunftsplänen, so der Papst. Kraft aus der Stille. Franziskus hat laut Kleimann bei einer Ansprache auf den Philippinen noch etwas anderes verraten. Wenn ich ein Problem habe, schreibe ich es auf einen Zettel und lege es dann unter das Bild des heiligen Josef, damit er darüber schläft und ein gutes Wort bei Gott einlegt. Ein Besucher, der einmal im Arbeitszimmer des Papstes zu Gast war, konnte mit eigenen Augen sehen, wie hoch der Stapel an Zetteln unter der Statue des Heiligen ist. Das zeigt aber auch, dass Papst Franziskus kaum ein Mensch der schnellen Entscheidungen ist. Er liebt es also, zuerst einmal darüber zu schlafen. Vom heiligen Josef wird im Evangelium kein einziges Wort überliefert. Kraft und Mut fand der Heilige in der Stille. So war er imstande, sein Leben nach dem Willen Gottes auszurichten und selbst zum Mitwisser und Gehilfen des Heilsplanes Gottes zu werden.
Eine theologische Betrachtung über den heiligen Josef. Mehr als eine Randfigur. Manche Menschen lassen stets anderen den Vortritt. Die sind vermeintlich schöner, schneller, klüger, ziehen mehr Aufmerksamkeit auf sich. Dem Vater von Jesus ergeht es ähnlich. Doch ist er mehr als eine Randfigur. Der liturgische Kalender der Kirche hat seine eigene Ordnung. Und da kann es schon vorkommen, dass etwas in Unordnung gerät, was normalerweise ganz anders ist. So ist es in diesem Jahr mit dem Fest des heiligen Josef, das immer am 19. März gefeiert wird. Doch das Fest fällt in diesem Jahr auf den 4. Fastensonntag und wird von diesem verdrängt. Deswegen also wird der heilige Josef in diesem Jahr in der Liturgie erst einen Tag später, am 20. März, gefeiert. Aber aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben. Der heilige Josef wird vom Sonntag verdrängt. Das ist eigentlich eine ganz schöne Begebenheit, die in gewisser Weise gut zu Josef passt. Denn viel erfährt man in den Evangelien nicht von ihm. Vielmehr wird mehrmals der Eindruck erweckt, der heilige Josef werde von anderen Personen verdrängt. Von Maria, seiner Verlobten zum Beispiel, oder von Jesus selbst. Mann im Hintergrund. Das ist aber nichts Ungewöhnliches, denn die Evangelien wollen eben die Geschichte von Jesus Christus als dem Sohn Gottes erzählen und nicht die Geschichte vom Zimmermann aus Nazareth. Im Evangelium ist Josef, wie viele andere Personen auch, eben eine Randfigur. Vielleicht passt das auch ganz gut zum Wesen des heiligen Josef, dass er von Christus verdrängt wird. Immerhin stellen wir Josef gerne als den Mann im Hintergrund dar. Er ist derjenige, der sich still und fürsorglich um die Familie gekümmert hat. Er ist auch derjenige, der da ist, als Maria plötzlich schwanger ist Und doch bekommen wir gerade in diesem Moment einen Einblick in die Gefühlswelt des heiligen Josef. Im Stillen überlegt er, wie er die Verlobung mit Maria am besten auflösen kann. Die Schwangerschaft Marias überfordert ihn, geht über seine Kräfte hinaus. Trotzdem bleibt er an ihrer Seite, weil er erfährt, dass Gott im Spiel ist. Das macht Josef zu einem frommen Beter, zu einem gläubigen Menschen, der sein eigenes Schicksal in die Hand Gottes legt und darauf vertraut, dass er es gut macht. So steht am Ende auch nicht der heilige Josef im Mittelpunkt, sondern Christus. Um seinetwillen nimmt Josef so manche Strapaze auf sich. Um seinetwillen tritt Josef in den Hintergrund, zurück, damit Gott in dieser Welt groß werden kann. Nicht immer nach vorne streben. Obwohl der heilige Josef abseits steht, abgedrängt von anderen, steht er heute im Mittelpunkt, denn die Kirche feiert seinen Festtag, um an ihn zu erinnern, nicht als jemanden, der sich immer wieder nach vorne drängt, der das Rampenlicht und die Anerkennung sucht, sondern als jemand, der sich zufrieden gibt mit dem, was er hat und ist. Diese Haltung zeichnet den heiligen Josef aus. Von ihr können wir auch etwas für unser eigenes christliches Leben lernen. Denn doch auch da werden wir allzu schnell zu Randfiguren. Zumindest fühlen wir uns oft so, wenn es andere sind, die vorne stehen, die den Ton angeben und von den Menschen bewundert werden. Dabei kommt es darauf gar nicht an. Das Leben von Josef zeigt uns, das alles ist nicht wichtig. Josef lässt sich gern von Christus verdrängen. Das sollte auch unser Leben prägen. Dass wir nicht immer nach vorne streben und die Ersten sein wollen, sondern uns mit dem Platz zufrieden geben, an dem wir eben gerade stehen. Zugleich sollen wir uns dabei nicht kleiner machen, als wir sind. Unsere Aufgabe ist es, das Evangelium dort zu verkünden, wo wir sind, und es mit den Mitteln zu tun, die uns zur Verfügung stehen. Fürs eigene Leben lernen. Ob nun am 19. oder 20. März das Josef-Fest gefeiert wird, ist nicht entscheidend. Hauptsache ist doch, dass wir uns an den heiligen Josef erinnern, dass wir von ihm etwas für unser eigenes christliches Leben lernen können. Josef lässt sich gern von Christus verdrängen, und wir sollten es ihm gleich tun. Damit das gilt, was Johannes der Täufer gesagt hat. Er muss wachsen, ich aber geringer werden. Oder wie es Christus selbst sagt, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. So hat es der heilige Josef uns vorgelebt.
5. Fastensonntag. Jesus offenbart sich als die Auferstehung und das Leben, was im Leben Halt schenkt. Die Auferweckung des Lazarus ist im Johannesevangelium das letzte und größte der 7 Zeichen Jesu. Auf sie folgt unmittelbar der Beschluss des Hohen Rates, Jesus zu töten. Das Johannesevangelium vermeidet ausdrücklich das Wort Wunder. Es spricht bewusst von Zeichen, die auf ein Leben in Fülle hinweisen sollen. Es sind deren 7. Die Wandlung von Wasser zu Wein bei der Hochzeit von Kana, die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten, die Heilung des Gelähmten am Deich von Bethesda, die Speisung des Volkes, der Gang Jesu auf dem See, die Heilung des Blindgeborenen und die Auferweckung des Lazarus. Diese Zeichen sind Ausdruck der Göttlichkeit Jesu, der uns Leben über den Tod hinaus schenken will. Davon spricht schon die erste Lesung aus dem Buch Ezekiel. Das Volk war im babylonischen Exil, ohne Hoffnung, vertrieben aus der Heimat, zerstreut in verschiedenen Ländern. Die Israeliten fühlten sich in dieser Situation wie tot. Ihre Hoffnung war so gut wie gestorben und begraben. In diese Situation hinein verkündet der Prophet Ezekiel eine Botschaft, die Hoffnung schenkt. So spricht Gott, der Herr.
Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. In den prophetischen Worten des Ezekiel hat man später einen Hinweis auf die Auferstehung der Toten gesehen. Da geht es auch um neues, ewiges Leben, um die ewige Gemeinschaft mit Gott. Das ist auch der Inhalt des Evangeliums. Es erzählt von der Auferweckung des Lazarus. Dieses Wunder bildet den Höhepunkt des öffentlichen Wirkens Jesu. Zwischen Jesus und Martha, der Schwester des Lazarus, entwickelte sich ein Glaubensgespräch. Jesus offenbarte sich als die Auferstehung und das Leben. Martha bekannte: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in diese Welt kommen soll. Diese Antwort Marthas ist die Mitte der ganzen Erzählung. Im Matthäusevangelium sagt Simon Petrus genau dasselbe. Darauf verheißt Jesus ihm, er werde seine Kirche auf ihn, den Felsen, bauen. Bei Johannes hören wir dieses Bekenntnis aus dem Munde einer Frau, aus dem Mund Marthas. Auch sie ist ein verlässliches Fundament für die Kirche. Es waren auch Frauen, die als Erste den Auferstandenen erkannten. Dieses Bekenntnis gibt unserem Leben ein Ziel und stellt es auf einen soliden Grund. Der Philosoph Nietzsche sagte einmal: Wer ein Warum zum Leben hat, kann fast jedes Wie ertragen. Wenn man nichts vom Christentum wüsste als allein die Botschaft vom ewigen Leben, wäre das Grund genug, jeden Tag für den Glauben zu danken. Vor einigen Jahren organisierten Künstler eine Ausstellung, die sich mit verschiedenen Problemen unserer Zeit beschäftigte, wie Alkoholismus, Drogen und Klimakrise. In einem Winkel stand ein altes Kreuz an die Wand gelehnt und vernachlässigt. Dagegen protestierten viele. Darauf antworteten die Künstler: Es ist kein Zufall, dass das Kreuz so verlassen dasteht. Wenn die Menschen das Kreuz und die Auferstehung Jesu in den Mittelpunkt stellen würden, dann hätten sie all diese Probleme nicht. Die Fastenzeit lädt uns ein, Jesus Christus, den Auferstandenen, in den Mittelpunkt zu stellen. Der heilige Ignatius von Antiochien schrieb kurz vor seinem gewaltsamen Tod: Christen sind Menschen, die an die Auferstehung glauben. Und Papst Franziskus sagte: Der Glaube an das ewige Leben befähigt uns, das Leben in seiner ganzen Schönheit zu genießen und uns zugleich bewusst zu bleiben, dass wir hier auf Erden keine bleibende Stätte haben. Der Papst gebraucht häufig statt der Worte an Jesus glauben gerne die Worte: das Leben an Jesus festmachen, auf ihn bauen und vertrauen.
Meinung. Seit einem Jahr herrscht in der Ukraine Krieg, und wie sich die Lage derzeit darstellt, ist ein Ende noch lange nicht in Sicht. Zigtausende Tote, Millionen Flüchtlinge, zerstörte Städte. Die Menschen leiden, die Diplomatie tritt auf der Stelle und scheint keine Chance zu haben. Ein Jahr Krieg von Walter Werth. Als der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba bei der kürzlich in München stattgefundenen Sicherheitskonferenz das Wort ergriff, zog er einen Vergleich, der nur auf den ersten Blick gewagt scheint. Er bat die Anwesenden, sich vorzustellen, was geschehen wäre, wenn die Nationalsozialisten den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten, weil die Alliierten des Kampfes müde des Kämpfens geworden waren. Die Weltordnung hätte mit der, in der wir heute leben, wohl nur wenig zu tun. Damals war es Russland, das sich Hitler in den Weg stellte. Heute ist es Putin, der von einem Blitzkrieg faselt. Hitlers Blitzkrieg dauerte übrigens 6 quälende Jahre. Jahre, die den Deutschen noch heute in den Knochen sitzen. Resignieren ist allerdings auch keine Option. Das Einzige, was wir tun können, ist Hilfe leisten. Durch Spenden, Betreuung der Flüchtlinge und Solidarität. Den Krieg zu beenden, liegt leider in anderen Händen.
Hermann Raffaener über vom Guten, das getan wird. Wir hören immer wieder, dass der Egoismus und die Zahl der Egoisten heute immer mehr zunehmen. Trifft das zu? Sind wir machtlos? Niemand bestreitet, dass wir in einer schwierigen Zeit leben. 3 Jahre lang hat uns das Coronavirus verfolgt und vielen von uns schwere Opfer abverlangt. Der Klimawandel überzeugt immer mehr Bewohner dieser Erde, dass sie die Lebensweise ändern müssen. Und der Krieg in der Ukraine hat schon zu viele Opfer gefordert und wird noch weitere Opfer fordern. Sein Ende ist nicht absehbar. Was wir erleben, schafft Unsicherheit, macht Angst. Die Menschen ändern ihre Denkweise und ihr Verhalten. Manch einer zieht sich in sich zurück und wird zum Egoisten. Wie kann ihm geholfen werden? Nicht durch Verurteilung, sondern nur durch Hilfe. Und wir sollten rechnerisch nicht zu viele Egoisten annehmen. Denn es gab und gibt auch in unserem Lande sehr viele Altruisten, Menschen, die sich um ihre Mitmenschen kümmern. Es ist beeindruckend, wie oft die freiwilligen Feuerwehren zum Helfen und Retten ausrücken. Beim tagelangen Löschen des Brandes im steilen Marlinger Wald wirkten über 1000 Wehrmänner mit. Diesen gefahrvollen Dienst darf man mit Verantwortung, Pflichtgefühl und Mitmenschlichkeit erklären. Eine Konditorei aus St. Pauls hat den Wehrmännern eine Menge Faschingskrapfen geschickt. Freiwillige finden wir in vielen Bereichen. In unserem Lande gibt es eine lange Liste von Vereinen, in denen Freiwillige organisiert werden, die mithelfen, wo ihre Kräfte und ihre Ideen gefragt sind. Der katholische Verband der Werktätigen stellt seine Dienstleistungen landesweit zur Verfügung. Der katholische Familienverband betreibt 114 Zweigstellen und stärkt die Familien durch Rat und Tat. Wenn es die Caritas nicht gäbe, hätte unser Land eine starke Hilfsquelle weniger. Die Vinzenzkonferenzen arbeiten im Stillen. Was sie leisten, ist eine seltene Form des Tatchristentums. Die Kirche hat viele treue Helfer und Verbündete. Neben diesen Organisationen gibt es Zusammenschlüsse in vielen anderen Bereichen. Brauchtum, Freizeit, Musik, Rettung, Bildung und Sport. In allen diesen Verbänden sind Idealisten und Altruisten am Werk. Egoisten und Eigenbrötler lehnen die Mitarbeit im Vereinsleben ab. Sie sind auch nicht dort anzutreffen, wo stille Hilfe gefragt ist. Egoisten sind meist unzufriedene, unfreundliche Menschen. Der deutsche Psychologe Karl Jaspers meinte: Ich muss veröden, wenn ich nur ich bin. Egoisten sind Individualisten, denen solidarisches Verhalten schwerfällt. Egoisten sind überzeugt, dass ihr Wert im Vermögen, das sie zusammentragen, besteht. Wenn sie nach Wohlstand streben, sind sie zwei Versuchungen ausgesetzt: der Habsucht, die immer mehr will, und dem Geiz, der mit niemandem teilt. Egoisten haben ein schwieriges Verhältnis zur Bildung. Die Bildung gibt uns die Orientierung auf dem Lebensweg. Richard von Weizsäcker, der frühere deutsche Bundespräsident, hatte eine einfache, überzeugende Botschaft: Kultur heißt nichts anderes als zu lernen, zusammenzuleben. Für die Vinzenzvereine gilt der Grundsatz: Solidarität macht uns zu Menschen.
Verschiedene Berichte aus Südtirol.
Seit 40 Jahren Südtiroler Volksanwaltschaft auf der Suche nach Lösungen. Vor 40 Jahren, am 23. Februar 1983, begann die Erfolgsgeschichte der Südtiroler Volksanwaltschaft, Das Landesgesetz, das deren Errichtung vorsah, wurde vom Landtag genehmigt. Der runde Geburtstag wurde am vergangenen Montag mit einer Feier begangen. Ein Interview mit Volksanwältin Gabriele Morandl. Wie ist es um die Bürgernähe der öffentlichen Verwaltung bestellt? Gabriele Morandl. Bereits Heinold Steger und Werner Paller haben die mangelnde Bürgernähe der Verwaltung kritisiert. Es hat sich in den vergangenen Jahren dahingehend auch wenig zum Positiven verändert. Die Digitalisierung schafft noch eine größere Distanz zum Bürger. Positiv hervorzuheben sind die Gemeinden, wo Bürgernähe gut gelebt wird. Die Zahl jener, die sich an die Volksanwaltschaft wenden, hat in den 40 Jahren stetig zugenommen. Was sind die Gründe dafür? Zurückzuführen ist dies einerseits auf den gestiegenen Bekanntheitsgrad der Einrichtung. Ich denke, dass die Volksanwaltschaft nach 40 Jahren angekommen ist. Andererseits steigt aber auch die Zahl der Menschen, die sich in der öffentlichen Verwaltung nicht mehr zurechtfinden. Schon der erste Volksanwalt Heinold Steger hat die Bürokratisierung beklagt. Die Flut an rechtlichen Vorgaben und Bestimmungen und die Bürokratie haben seit Bestehen der Volksanwaltschaft von Jahr zu Jahr zugenommen und heute ein nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Für viele ist es wirklich schwierig, sich im Bürokratiedschungel zurechtzufinden. Wird sich diesbezüglich künftig etwas ändern? Eine Korrektur wird und muss es geben. Die öffentliche Verwaltung beklagt einen großen Personalmangel. Es ist der Zeitpunkt gekommen, um sich angesichts der fehlenden Ressourcen die Frage zu stellen, was gebraucht wird und was besser organisiert werden kann. Es nimmt auch die Digitalisierung zu. Wie wirkt sich das aus? Die Digitalisierung ist eine Chance, um den Bürokratieabbau in Angriff zu nehmen und die Verfahren zu vereinfachen. Die zunehmende Digitalisierung stellt aber für viele ein Problem dar. Für viele ältere Menschen ist die digitale Verwaltung nicht mehr erreichbar. Viele Leistungen können nur mehr auf dem digitalen Weg in Anspruch genommen werden. So werden zum Beispiel die Befunde im Krankenhaus nur mehr verschlüsselt und digital zugeschickt. Wir sind dabei zu prüfen, wie Hilfestellungen angeboten werden können. Auf welche Bereiche beziehen sich die Beschwerden, die bei Ihnen eingehen? Das ändert sich von Jahr zu Jahr. Während der Pandemie hatten wir eine große Zunahme an Anfragen, die sich auf die Notstandsverordnungen und Sanitätsmaßnahmen bezogen. Im vergangenen Jahr hat die erhöhte GIS sehr viele Menschen beschäftigt. Auffallend ist, dass die Beschwerden im Zusammenhang mit dem Sanitätsbetrieb stark zugenommen haben. Es geht dabei vielfach um die langen Wartezeiten bei der Vormerkung von Facharztvisiten oder auch die Strafen, die bezahlt werden müssen, wenn ein Termin nicht eingehalten wird. Die Zuständigkeiten der Volksanwaltschaft wurden stetig erweitert. Neben einer Antidiskriminierungsstelle gibt es künftig auch einen Seniorenanwalt. Welche Aufgaben wird er haben? Er soll sich speziell um die Anliegen der Senioren kümmern. Neu ist, dass er auch dann einschreiten soll, wenn es Schwierigkeiten bei der Pflege zu Hause gibt. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Die politischen Bestrebungen, die Aufgaben der Volksanwaltschaft durch die Schaffung von kleinen Fachvolksanwälten zu zersplittern, sind nicht dienlich. Unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl in unserem Land ist eine weitere Aufteilung der Aufgaben sicherlich nicht zu fördern und führt über kurz oder lang zu unübersichtlichen Zuständigkeiten und Doppelgleisigkeiten.
Meran, Vinzenz-Konferenz Maria Himmelfahrt, Dienst an Mitmenschen. Die Vinzenz-Konferenz Maria Himmelfahrt Meran darf mit Dankbarkeit auf 90 Jahre selbstlosen, unauffälligen, karitativen Dienst am Mitmenschen zurückblicken. Am 20. Jänner 1933 wurde die Konferenz unter Führung von Josef Ganner gegründet. Die Linderung der sozialen Not von Menschen war das Ziel bei der Gründung der Vinzenz-Konferenz, eine wahrhaft große Idee und Tat, entsprungen einer christlichen Verantwortung von Menschen für Menschen. Hilfe in der Not. Der Sinn und Zweck ist bis heute der gleiche geblieben. Die Lebensverhältnisse sind zwar nicht vergleichbar und unendlich viel hat sich im sozialen Bereich verändert. Der moderne Sozialstaat kann trotz neuer Probleme und Aufgaben hohe Lebensstandards garantieren. Und trotzdem gibt es Menschen, die kaum bis zum Monatsende über die Runden kommen, weil das Geld einfach fehlt. Laut dem Vorsitzenden der Vinzenz-Konferenz, Hans Ungericht, konnte die Konferenz im Jahr 2022 an 82 Personen bzw. Familien wertvolle Hilfe leisten. Mit einem beträchtlichen Geldbetrag wurden Mieten, Stromrechnungen und andere Spesen, die in einem Haushalt anfallen, für bedürftige Personen bezahlt. Auch werden monatlich an 45 Menschen Gutscheine für den Einkauf von Lebensmitteln verteilt. Ungericht sagte, die Konferenz könne nur helfen, weil es immer wieder Personen gäbe, die die Vinzenz-Konferenz mit Spenden unterstützen. Diese Spenden zeigen, dass der Einsatz für Menschen in Not in Südtirol geschätzt wird. Das erfüllt mit Freude und Dankbarkeit.
Hilfe für obdachlose Frauen und Familien. Jeder Mensch ist ein Geschenk. Seit 10 Jahren lebt Makeda, eine 30-jährige Äthiopierin, in Südtirol. Sie hatte eine Arbeit, eine Wohnung. Mit der Pandemie hat sie unverschuldet beides verloren und ist auf der Straße gelandet. Makeda hatte Glück. Über den Bozner Verein Schutzhütte B1 Refugio hat sie eine vorübergehende Unterkunft erhalten. Ein Dach über dem Kopf ist grundlegend dafür, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Diese Erfahrung machen Caroline von Hohenbühl und Julia Kuppelwieser, die Vorstandsvorsitzende und die Koordinatorin des Vereins Schutzhütte B1 Refugio, täglich. Besonders schutzbedürftig. Der Verein bietet besonders schutzbedürftigen Personen in Not ein Dach über den Kopf, um sie so vor Obdachlosigkeit zu schützen. Besonders schutzbedürftig, das sind in erster Linie Frauen, Schwangere oder Frauen mit Kindern. Das Wohnprojekt trägt den Namen Dorea, der sich vom altgriechischen Wort Doron ableitet und Geschenk bedeutet. Dem Projekt liegt der Grundsatz zugrunde, dass jeder Mensch ein Geschenk ist und auch das Recht hat, so behandelt zu werden. Jeder Mensch verdient ein Dach über dem Kopf und Unterstützung, wenn die eigene Kraft nicht ausreicht, betont Caroline von Hohenbühl. Schutzhütte B1 Refugio führt im Rahmen des Wohnprojektes Dorea in Bozen und Umgebung an 2 Standorten Wohnungen mit insgesamt 31 Betten. Hinzu kommen für Notfälle noch 4 Betten in einem kleinen Raum im Eingangsbereich der evangelisch-lutherischen Kirche in der Bozner Koldilaner Straße. Im Gemeindehaus neben der Kirche hat der Verein auch seinen Sitz. Die Unterkünfte stehen vor allem Alleinerziehenden sowie alleinstehenden Frauen und Familien zur Verfügung. In einer der Wohnungen untergekommen ist derzeit eine iranische Mutter mit ihrer 12-jährigen Tochter. Seit 2017 ist sie in Europa, zwischenzeitlich lebte sie in Italien, Finnland und Schweden. Zwar hat sie einen internationalen Asylstatus, zuständig fühlt sich für die Frau aber niemand. Vor kurzem strandete sie mit ihrer Tochter in Bozen. Die Iranerin hatte doppeltes Glück. Die Notunterkunft in der evangelisch-lutherischen Kirche hatte sie davor bewahrt, die Nächte mit ihrer Tochter im Freien verbringen zu müssen. Zudem wurde im Haus des Vereins kurzfristig ein Zimmer frei, da eine Ukrainerin in ihr Heimatland zurückgekehrt war. Die 12-Jährige besucht seit einigen Tagen die Schule, während ihre Mutter auf Arbeitssuche ist. Unterstützt wird sie dabei von den Mitarbeiterinnen der Schutzhütte B1 Refugio. Für uns ist die Hilfe zur Selbsthilfe wichtig. Unser Bestreben ist, dass die Menschen autonom werden. Wir sehen uns als Wegbegleiterinnen, sagt Koordinatorin Julia Kuppelwies. Deshalb wird auch in den Wohnprojekten auf Selbstständigkeit gesetzt. Bewohnerinnen und Bewohner werden dazu angeleitet, selbstständig ihren Alltag zu führen. Vom Verein bekommen sie die Unterstützung und Beratung, die sie brauchen. Die Wohnungen werden aber nicht dauerhaft betreut. Unterkünfte als Zwischenstation. Die Unterkünfte werden lediglich als eine Zwischenstation auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben angesehen. Wir bieten nur vorübergehend Schutz, fasst Caroline von Hohenbühl das Konzept zusammen, das sich auch im Vereinsnamen Schutzhütte widerspiegelt. In der Regel ist ein Aufenthalt auf 6 Monate befristet. Es ist für unsere Bewohnerinnen und Bewohner sehr schwierig, eine Wohnung zu finden. Sie erhalten bei der Suche auch Unterstützung von uns, berichtet Caroline von Hohenbühl. Lediglich, wer die Wohnungssuche ernst nimmt und sich selbst bemüht, kann bei Bedarf auch mit einer Fristverlängerung rechnen. Missstände aufzeichnen und sensibilisieren. Sehr strikt geregelt ist das Bleiberecht für die Notunterkünfte in der evangelischen Kirche. Insgesamt 5 Tage im Monat kann hier jemand vorübergehend unterkommen. Nur so können wir verhindern, dass das Notlager mit Dauergästen besetzt ist, sagt Julia Kuppelwieser. Der Verein, der seine Tätigkeit durch öffentliche Beiträge und vor allem durch Spenden finanziert, will nicht nur aktiv Not lindern, sondern auch Missstände aufzeigen und sensibilisieren. Denn besonders Frauen, die kein Dach über dem Kopf haben, gibt es laut Julia Kuppelwieser und Caroline von Hohenbühl zu wenig Strukturen. Auch seien bestimmte gesetzliche Regelungen nicht nachvollziehbar. Eine schwangere Frau kann beispielsweise nur bis zum 5. Monat ihrer Schwangerschaft in einer der öffentlichen Notstrukturen bleiben. Das Gesetz sieht vor, dass sie dann gehen müssen. In einer Mutter-Kind-Einrichtung wird sie aber erst dann aufgenommen, wenn das Baby schon da ist, zeigt Kuppelwieser ein Beispiel auf. 4 Monate lang sitzt eine Schwangere dann damit zwangsläufig auf der Straße. Lücken schließen und Antworten geben. Von plötzlicher Obdachlosigkeit sind oft auch Frauen betroffen, die wegen eines Pflegejobs nach Südtirol gekommen sind. Wir hatten einen exemplarischen Fall. Eine Frau aus der Ukraine war als Pflegekraft nach Südtirol gekommen. Der zu betreuende Senior verstarb, die Frau konnte wegen des Krieges nicht mehr zurück, erzählt Caroline von Hohenbühl. Im System gibt es viele weitere Lücken, die es zu schließen gilt. Mit seinen Projekten will der Verein konkrete soziale Antworten auf diese Mängel im Umgang mit Schutzsuchenden bieten.
Tag der Solidarität am 12. März. Das Almosengeben ist eine Herausforderung. Das Antlitz nie vom Armen abwenden. Neben Fasten und Beten gehört das Almosengeben zu den Grundsäulen der österlichen Bußzeit. Was sagt die Heilige Schrift zum Thema Almosengeben? Wie sollen wir konkret mit Bettlern umgehen? In unserer Leistungsgesellschaft werden Barmherzigkeit und Erbarmen leicht als weltfremd oder sentimental empfunden. Im biblischen Denken kann aber Barmherzigkeit nicht von der Gerechtigkeit getrennt werden, berichtet Paulo Renner, Professor, Fundamentaltheologe und Direktor des Instituts für Gerechtigkeit und Frieden. In jüdischen Synagogen finde sich ein Opferkasten, der Kollekte für die Armen diene. Der Kasten trage die überraschende Aufschrift Tzedapa, Gerechtigkeit. Demnach gehe es bei den Gaben für die Armen nicht nur um Mildtätigkeit, sondern auch um Gerechtigkeit. Das deutsche Wort Almosen kommt vom Griechischen Elemosyne. Im Alten Testament bedeutet dieses Wort entweder Barmherzigkeit Gottes oder die Antwort des Menschen auf Gottes Güte. Für die ganze Bibel ist das Almosen in erster Linie eine Antwort des Menschen auf das Tun Gottes, lesen wir im Bibellexikon, Herausgeber Herbert Haag. Das jüdische Gesetz kannte schon sehr früh festgelegte Formen von Almosen geben. So die Verpflichtung, einen Teil der Ernte für das Ehrenlesen der Armen zu überlassen. Der alte Tobias erteilt seinem Sohn folgende Mahnung: Wende dein Antlitz nie von einem Armen ab, dann wird auch Gott das Seinige nie von dir abwenden. Jesus hat dem Almosengeben einen neuen Sinn gegeben. In Matthäus 6, 1 bis 4 spricht Jesus von der Gerechtigkeit und warnt davor, sie zur Schau zu stellen. In Vers 2 bis 4 ist von den Almosen, also von der Barmherzigkeit, die Rede. Die Gerechtigkeit zeigt sich im barmherzigen Handeln, so im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Lukas 10, 30 bis 35. Der Samariter hilft. Als Beweggrund seines Handelns wird gesagt: Und wie er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Das hebräische Wort esplakniste deutet auf eine Erregung der Eingeweide hin. Der Samariter konnte einfach nicht anders handeln. Im Notleidenden begegnet uns Jesus selbst. Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, wird Jesus uns sagen. Wie aber sollen wir uns den Bettlern gegenüber verhalten? Renner betont, dass es sich bei den Hilfsbedürftigen nicht nur um Einwanderer handle. Auch bei uns seien viele Menschen von Armut betroffen. Weiters solle man immer auch im Bettler den Menschen sehen, der seine Würde habe. Wir brauchen ihnen nichts geben, wohl aber haben wir die Pflicht, sie menschlich zu behandeln und ihnen höflich zu begegnen. Natürlich seien in erster Linie die Institutionen für die Bettler zuständig, Staat, Land, Caritas. Aber für die Nächstenliebe, das Helfen, sind wir doch alle irgendwie zuständig. Der Kirche werde oft vorgeworfen, vor Ausländern die Türen zu verschließen. Diese Schuldzuweisung übersieht aber laut Renner die Realität. Man darf im eigenen Haus nicht jeden aufnehmen. Es gibt bestimmte Normen, was sanitäre Einrichtungen, Größe der Unterkunft und Sicherheit angeht. Was es aber auch brauche, seien bessere Kontrollen. Es gibt anständige und bescheidene Menschen, aber auch andere, die eher präpotent oder sogar aggressiv sind, die bedrohen oder erpressen. Ich selbst habe lästige Zigeunerinnen aus dem Bozner Dom verwiesen, berichtet Renner. In manchen Fällen seien die Ordnungshüter zu verständigen. Schließlich weist Renner darauf hin, dass der Patron von Bozen, der selige Heinrich, ein Tagelöhner war und darum auf Unterstützung angewiesen. Sollte sich Bozen nicht etwas mehr nach dem Vorbild seines Patrons richten? Fragt Renner.
Überetsch, neue Seelsorgeeinheit. Gemeinsam unterwegs. Gemäß diesem Leitspruch ist vor wenigen Monaten die Seelsorgeeinheit Überetsch auf den Weg gebracht worden. In ihr sind die Pfarreien von Frangard, Girlan, Kaltern, Perdonik, St. Michael und St. Pauls vertreten. Leiter der Seelsorgeeinheit ist Dekan Alexander Reich. Mit ihm wirkt Pfarrer Christian Pallhuber im Gebiet der Seelsorgeeinheit. Pfarreienrat. Koordinierendes Gremium ist der Pfarreienrat. In ihm sind je zwei Mitglieder der Pfarrgemeinderäte der genannten Orte vertreten, sowie auch die Seelsorger. In der konstituierenden Sitzung wurde Sabine Ohnewein-Morandl, Pfarrgemeinde Frangard, zur Vorsitzenden gewählt. Irmi Dreyer-Riffesser, Pfarrgemeinde St. Michael, ist Stellvertreterin. Lukas Benedikter, Pfarrgemeinde St. Pauls, hat das Amt des Schriftführers inne. Bei der Sitzung wurde betont, dass die Bildung der Seelsorgeeinheit die Möglichkeit zu besserer Vernetzung, besserem Austausch und besserer Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Pfarrgemeinden biete, sowie auch den Rahmen bilde, um die großen pastoralen Richtlinien zu definieren. Die einzelnen Pfarreien bleiben aber selbstständig. Und auch am Wirken der beiden Priester in den Pfarrgemeinden ändere sich bis auf Weiteres nichts. Allerdings sei die Bildung solcher Einheiten notwendig und sinnvoll, um auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren zu können. Die Seelsorgeeinheit wurde am vergangenen Samstag bei einer kirchlichen Feier mit Generalvikar Eugen Rungaldir in der Pfarrkirche St. Michael Eppan offiziell aus der Taufe gehoben.
Berufsgemeinschaft der Religionslehrkräfte. Gelungener Austausch. Religionslehrer, Lehrerinnen im Brennpunkt war das Motto einer Veranstaltung an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen. Sie war von Mitgliedern des Vorstandes der Berufsgemeinschaft der Religionslehrer, Lehrerinnen organisiert worden, um sich mit den Mitgliedern über berufsrelevante Themen auszutauschen. Die Diskussion über aktuelle Themen erfolgte im Rahmen der Open Space Methode in Kleingruppen und wiederum im Plenum. Als besonders wertvoll erwies sich die Teilnahme von Christian Alber, Inspektor für das Fach Religion, und Dorothea Rechenmacher, Professorin für Religionspädagogik und Katechetik. Sie gingen gezielt auf die Anliegen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Die Lehrpersonen betonten mehrfach ihre Bedenken bezüglich der Stellenfragmentierung des alternativen verpflichtenden Faches für jene Schülerinnen und Schüler, die auf den Religionsunterricht verzichten, sowie bezüglich der Stellung und Wahrnehmung der Religionslehrkraft an den Schulen. Sie stellten zudem klar, dass der Religionsunterricht bereits inklusiv und offen sei, was man in der Öffentlichkeit nicht genügend wahrnehme. Rechenmacher räumte ein, wie wichtig es sei, von religiöser Bildung und nicht von Rekrutierung zu sprechen. Inspektor Alber stellte klar, dass man vorerst an den Oberschulen mit dem Alternativunterricht beginnen werde, um später das Modell auszuweiten. Alber betonte zudem, dass der Religionsunterricht durch die Einführung des verpflichtenden Alternativangebots nicht abgewertet, sondern gestärkt werde, wie man an den Schulen in Nordtirol habe feststellen können. Nach dem Mittagessen folgten weitere Momente des Austausches nach Schulstufen und ein besinnlicher Abschluss. Die Veranstaltung soll zum festen Bestandteil der Berufsgemeinschaft werden, um eine bessere Vernetzung zu ermöglichen und die wertvolle Rolle des Religionsunterrichts entsprechend vertreten zu können.
Meran, di Palottino, eine etwas andere Ordensgemeinschaft. In Meran wirkt eine kleine Ordensgemeinschaft, engagiert für Gott und die Menschen, wie sie sich selbst beschreibt. Die Palottiner bieten unter anderem Kurse an, die auf unterschiedliche Weise dazu beitragen sollen, das Wesentliche im eigenen Leben wieder zu entdecken. Ein Gespräch mit Pater Jochen Ruiner, dem Leiter des Hauses. Der Umbau ist bereits vor 2 Jahren abgeschlossen worden. Die Renaissance-Baustilelemente des Ansitzes sind weitgehend erhalten geblieben. Warum ist umgebaut worden? Was ist heute besser als früher? Und sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Pater Jochen Ruiner. Der Neubau stammt aus den 70er Jahren. Alles war marode. Die Fenster waren undicht, die Räume sind in Aufenthaltsräume für Gäste umgewidmet worden. Früher hat es auch Öltanks gegeben. Daraus ist ein Aufenthaltsraum mit Kochgelegenheit geworden.
Auch die ehemaligen Ordensschwestern sind weg. Der Raum, den sie besetzten, ist einem Wellnessbereich gewichen. Welche besonderen Erfahrungen haben Sie gemacht, seitdem der Ansitz neu eröffnet worden ist?
Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen. Alles ist familientauglicher geworden. Die Familien können sich zum Beispiel etwas kochen. Außerdem gibt es einen Fahrstuhl und zwei barrierefreie Zimmer. Welches sind die thematischen Schwerpunkte? Den Menschen in seiner Ganzheit sehen sowie die Führung eines gesunden Lebensstils. Das Wesentliche im Leben wiederentdecken. Körper, Seele, Geist, Gemeinschaft. Der Mensch ist die Einheit von Körper, Geist und Seele. Die Casa Palotti ist ein kleines, familiengerechtes, kirchliches Gästehaus. Wir bieten Gottesdienste und geistliche Begleitung für unsere Hausgäste und das ganze Meraner Land an. Unsere Stammgäste sind vor allem Personen, die eine Unterkunft mit Kloster aufsuchen. Gleichwohl freuen wir uns über Gäste, die sich für unsere verschiedenen Auszeitmöglichkeiten und Kurse interessieren. Was ist Ihr Konzept, Ihre Vision? Wie sehen Sie Ihre Bildungsangebote für die Zukunft? Die Palottiner achten auf die Zeichen der Zeit. Die Casa Palotti hat Angebote für Körper, Geist und Seele. Unser Bildungsangebot umfasst unter anderem Kneippkurse sowie Fastenkurse nach Hildegard von Bingen und Gesundheitskurse. Bruder Maiko gibt einen ersten Einblick in die traditionelle indische Heilkunst Ayurveda und bietet nach Absprache auch Ayurveda-Kochkurse an. Immer wieder beherbergen wir Ordensleute, die die Ruhe und Stille suchen.
Bozen, katholische Männerbewegung. Gegen Gewalt an Frauen. Am 19. März wird der Tag des heiligen Josef begangen. Der biblische Josef sei der Prototyp des Kümmerers gewesen, sagt der stellvertretende Vorsitzende der katholischen Männerbewegung Roland Feichter. Die Männerbewegung thematisiert anlässlich des Josefitages Gewalt an Frauen. Gewalt an Frauen und Mädchen zähle zu den häufigsten Menschenrechtsverletzungen und gehe meist von Männern aus. Nach offiziellen Schätzungen wird jede dritte Frau einmal im Leben Opfer von Gewalt. 2019 hat in Südtirol in fast zwei Dritteln aller Fälle der Partner Gewalt an Frauen ausgeübt. In weiteren 20% der Fälle war es der ehemalige Partner. Gewalt an Frauen ist keine Privatangelegenheit, auch wenn sie in den eigenen vier Wänden geschieht, betont Georg Oberauch, Vorsitzender der katholischen Männerbewegung. In Südtirol haben sich im Jahr 2021 mehr als 600 Frauen an Gewaltkontaktstellen gewandt. Die Dunkelziffer wird weit höher geschätzt. Gewalt hat verschiedene Gesichter: körperliche, sexualisierte, psychische, soziale und finanzielle Gewalt, Stalking und Belästigung. Jeder Fall mache fassungslos und sei mit der Frage verbunden, wie es so weit kommen konnte, so Feichter. Als katholische Männerbewegung möchten wir dieses Thema ansprechen, auch wenn viele es lieber übergehen, weil es unangenehm und komplex ist, unterstreicht der stellvertretende Vorsitzende der katholischen Männerbewegung. Es gelte, gemeinsam Wege aus der Gewalt zu finden und präventiv zu handeln. Gewalt und ihre vielen Facetten blockieren, verhindern, hemmen die Lebendigkeit und die Leichtigkeit, nach der wir uns sehnen, so feichter.
Die Welt und wir.
Großbritannien und der Brexit. Britischer Balanceakt. Im Jahr 2016 stimmte eine Mehrheit der Briten für den Austritt aus der EU. Von der anfänglichen Euphorie ist heute nichts mehr zu spüren. Heute steckt das Land in einer tiefen Krise. Gibt es da einen Zusammenhang? Boris Johnson fuhr im Frühjahr 2016 mit einem knallroten Doppeldeckerbus durch Großbritannien. Er war auf Wahlkampftour. Johnson war ein führender Brexitier, ein Mann also, der für den Austritt Großbritanniens aus der EU warb. Auf dem Bus war in großen Lettern die Zahl 350 Millionen Pfund geschrieben. So hoch war die Summe, die das EU-Mitglied Großbritannien jährlich nach Brüssel überwies. Großbritannien war ein sogenannter Nettozahler, überwies also mehr Geld in die Zentrale der EU, als es von dort bekam. Boris Johnsons leere Versprechung. Johnson versprach, dass diese 350 Millionen Pfund nach einem Austritt aus der EU an den Nationalen Gesundheitsdienst NHS überwiesen würden. Die Krankenpfleger und Ärzte würden besser bezahlt und die Kranken besser versorgt. Alles, aber auch wirklich alles, würde besser werden. Also nichts wie weg aus der Europäischen Union. Die Briten stimmten dafür. Von Boris Johnsons Versprechungen ist nichts eingetreten. Im Gegenteil. Der NHS ist finanziell unterversorgt. Ärzte wie Krankenpfleger flüchten in Scharen ins Ausland, wo sie besser bezahlt werden. Und die Patienten müssen sehr lange auf eine Behandlung oder Aufnahme warten. Es gibt heute Bilder aus britischen Krankenhäusern, die aus einem Entwicklungsland stammen könnten und nicht aus einer hochentwickelten Industrienation. Auch in anderen Bereichen hat sich die Lage verschlimmert und nicht verbessert. Ob in Fabriken, beim Handel und bei den Dienstleistungen, überall fehlen Fachkräfte, wie einfache Arbeiter. Warum? Viele Arbeitskräfte in Großbritannien waren Kontinentaleuropäer. Insbesondere Osteuropäer fuhren britische Lastwagen, arbeiteten in britischen Fabriken, in Schlachthöfen, in Krankenhäusern und auf dem Bau. Nach dem Brexit verließen sie zu Tausenden das Land, weil sie keine automatische Arbeitserlaubnis mehr hatten und es schwer war, eine neue zu bekommen. Außerdem kehrten viele der Insel ihren Rücken, weil die Wirtschaft in ihren Heimatländern brummte und sie dort Arbeit finden konnten. Großbritannien war nicht mehr attraktiv für sie. Großbritannien befindet sich heute in einer dramatischen, tiefen Wirtschaftskrise. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass dies eine direkte Folge des Brexits ist. Das sehen viele Briten ein. Doch ein Zurück in die Union ist keine realistische Option. Zum einen wäre das ein viel zu langer Weg. Außerdem müsste die EU dem erstmal einmal zustimmen, was nicht ausgemacht ist. Zum anderen ist der radikale Teil des Brexiteers innerhalb der regierenden konservativen Partei immer noch stark genug, um jeden Versuch in diese Richtung zu unterbinden. Britanniens Beziehung zur Europäischen Union. Premier Rishi Sunak weiß, dass er die Beziehungen zur EU verbessern muss, wenn er die Wirtschaftskrise seines Landes überwinden will. Das versucht er seit Wochen. Aber er weiß auch, dass er die radikalen Brexiteers dabei nicht zu sehr provozieren darf. Denn sie könnten ihm immer noch gefährlich werden. Deshalb ist Sunak zu einem schwierigen Balanceakt gezwungen.
Proteste in Frankreich. Demokratie in Krise. Frankreichs Demokratie in eine schwere Krise geraten. Wegen einer Rentenreform. Seit Wochen kämpfen die Gewerkschaften mit Streiks und Massendemonstrationen gegen das Vorhaben. Die Franzosen sollen in Zukunft mit 64 Jahren in Rente gehen. Das ist vernünftig, denn Frankreichs Bevölkerung altert schnell. Immer weniger junge Leute müssen immer höhere Rentenbeiträge zahlen. Daher sollten die Franzosen länger arbeiten. Nur so lässt sich das alles in allem großzügige französische Rentensystem auch in Zukunft finanzieren. In vielen anderen europäischen Ländern ist das Renteneintrittsalter schon vor Jahren angehoben worden, relativ geräuschlos. In Frankreich gehen aber seit Wochen Hunderttausende Franzosen auf die Straße, um gegen diese Reform zu demonstrieren. Einen Tag vor der entscheidenden Abstimmung im Nationalrat hat Präsident Emmanuel Macron entschieden, sich des Verfassungsparagraphen 49.3 zu bedienen, um die Reform durchzudrücken. Dank dieses Paragraphen kann der Präsident das Parlament umschiffen. Macron tat dies, weil er sich nicht sicher sein konnte, dass er im Parlament eine Mehrheit für seine Reform bekommen würde. Diese Reform ist sein zentrales Projekt. Auch wenn ihm die Verfassung das Recht zugesteht, so ist die Auslösung des Paragraphen 49.3 doch ein autoritärer Akt eines mit großer Machtfülle ausgestatteten Präsidenten. Die Opposition kann im Gegenzug ein Misstrauensvotum im Parlament stellen. Wenn Macrons Regierung das Votum verliert, könnte es zu Neuwahlen kommen. Gleichzeitig radikalisiert sich in diesen Tagen der Protest auf der Straße. Kurzum, Frankreich ist in eine schwere politische Krise geraten, wegen einer Reform, die im Wesentlichen vernünftig ist und in vielen Nachbarländern in ähnlicher Weise schon längst umgesetzt worden ist. Das ist erklärungsbedürftig. Einer der wichtigsten Gründe ist wohl, dass wir es hier nicht so sehr mit einer sachlichen, sondern einer psychologischen Auseinandersetzung zu tun haben. Wir erleben nicht den Kampf einer mehr oder weniger großen Gruppe um ihre Rechte, sondern ein Psychodrama zwischen dem Volk und seiner politischen Elite. An der Spitze dieser Elite steht Präsident Emmanuel Macron. Er ist 2017 im Alter von 39 Jahren völlig überraschend zum Präsidenten Frankreichs gewählt worden. 2022 wurde er im Amt bestätigt, doch der zweifache Wahlsieger hat nie mehr als maximal 30% Wähler hinter sich scharen können. Er trat als entschiedener Reformer an, bekam aber sehr schnell den Ruf, ein Präsident der Reichen zu sein. Auch wenn das nachweislich falsch ist, das Etikett blieb an ihm kleben. Die Linke wie die Rechte konnten ihre eigene Inhaltslehre überspielen, indem sie den Präsidenten auf diese Weise diffamierten. Macron seinerseits erwies sich als unfähig, den Dialog mit der französischen Gesellschaft konstruktiv zu führen. Und die Franzosen sind sehr politisierte Menschen, die jederzeit und immer über Politik diskutieren und mit einbezogen werden wollen. Macron hat nun mit der Auslösung des Artikels 49.3 jede weitere Debatte verweigert. Ob er sie damit beenden konnte, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen. Jetzt nämlich entladen sich die seit Jahren angestauten Emotionen, und das wird für Frankreichs Demokratie zu einer schweren Belastung werden.
Quergedacht.
Quergedacht von Hans Karl Peterlini. Es ist wieder ruhiger geworden am Himmel über dieser Erde. dennoch klingt in mir ein alter Schlager nach, der vor 40 Jahren, 1983, mit einem Crescendo vom sanften Liedlein zur rockigen Rüstungskritik die Hitliste stürmte. Zwar waren es nicht wie in Nenas Song exakt 99 Luftballons, die reihenweise abgeschossenen wunderlichen Ballons und sonstigen Flugobjekte kommen aber ihrer Prophezeiung einer sinnlosen Apokalypse sehr nahe. Eine halbe Million Dollar kostet jede einzelne Rakete, mit denen die teils der chinesischen Spionage, teils unheimlichen Mächten zugeschriebenen Dinger zerstört wurden. Von der permanenten Erhaltung, Wartung und nötigen militärischen Personalbetreuung und Ausbildung ganz abgesehen. Es ist in einer kriegsgetriebenen und kriegstreibenden Welt ein kleines Beispiel für die Absurdität, die der alte Schlager besingt. In einer Zeit, die nichts dringender bräuchte als solidarisches Handeln, steht die menschliche Intelligenz im Dienst der gegenseitigen Feindseligkeit, Überwachung, Zerstörung. Da sind die vom realen Krieg der Sterne angeregten Fantasien eines außerirdischen Besuchs eher noch tröstlich. Viel schlimmer, als sich Homo sapiens auf diesem Planeten aufführt, kann es gar nicht werden. Also wenn ihr da seid, kommt bitte und bringt uns zur Vernunft.
Quergedacht von Hans-Karl Peterlini. Die wohl größte Erwartung an künstliche Intelligenz liegt darin, dass sie uns bald vor unserer Dummheit bewahrt. Künstliche Intelligenz würde kleine und große Entscheidungen besser treffen als der Mensch. Sie würde Kriege vermeiden, konsequente Klimapolitik machen und Ressourcen schonen, weil sie aufgrund der vielen gesammelten Daten und deren rationaler Verarbeitung rein sachlich entscheide. Eine Studie dämpft nun genau diese Hoffnung. Künstliche Intelligenz ist in Fragen der Geschlechtergerechtigkeit ziemlich patriarchal gepolt. Künstlich erstellte Schularbeiten, Bildcollagen, ja auch Personalentscheidungen sind von Geschlechterstereotypen geprägt, reproduzieren überholte Rollenbilder und vergreifen sich sexistisch. Auch gegen Rassismus und destruktive Haltungen ist künstliche Intelligenz nicht gefeit. Die Erklärung ist simpel. Die Denkmaschinen sind menschliche Produkte und greifen auf Daten zurück, die von Menschen stammen. Sie kombinieren jene Welt, die wir hervorgebracht haben, patriarchal, vielfach rassistisch und selbstzerstörerisch. Letztlich geht es künstliche KI wie uns. Wir entscheiden vielfach aufgrund von Erfahrungen, die im Kampf gegen Feind, Tier und Natur einst vielleicht erfolgreich waren, mittlerweile aber ins Verderben führen. So ist KI vielleicht nicht klüger als wir, wohl aber ein Spiegel, von dem wir lernen können.
Wort zum Sonntag.
Evangelium, unerschöpflicher Quell. Jesus verwendet Bilder aus dem Leben, um göttliche Wahrheiten deutlich zu machen. Wer aus dem Geist dieser Wahrheit lebt, dem wird selber ewiges Leben zuteil. In jener Zeit kam Jesus zu einer Stadt in Samarien, die Sychar hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, einer Samariterin, um etwas zu trinken bitten?
Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden, aber die Stunde kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, der mit dir spricht. Aus jener Stadt kamen viele Samariter zum Glauben an Jesus. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie an ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn, aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie: Nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir haben selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Erste Lesung. Die Anklage des Volkes berechtigt, es geht ums Überleben in der Wüste. Gott hört das Klagen und greift ein. Aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen dürstete das Volk nach Wasser und murrte gegen Mose. Sie sagten: Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt, um mich und meine Söhne und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Mose schrie zum Herrn: Was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. Der Herr antwortete Mose: Geh am Volk vorbei und nimm einige von den Ältesten Israels mit. Nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und geh. Siehe, dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen, es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Das tat Mose vor den Augen der Ältesten Israels. Den Ort nannte er Massa und Meriba, Probe und Streit. weil die Israeliten gehadert und den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten: Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Zweite Lesung. Christliche Hoffnung ist mehr als nur Vertröstung. Sie ruht auf der unermesslichen Liebe Gottes. Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen. Und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit noch Gottlosen gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein, Leben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.
Das Wort zur Schrift. Vermutlich kannte auch die Samariterin, die Jesus am Jakobsbrunnen begegnete, Durststrecken und Wüstenerfahrungen. Sie erkannte blitzschnell die Chance, die sich an jenem Tag so unerwartet in ihrem Leben auftat, ihren Durst nach ewigem Leben, nach einem Leben voll Heil, Freiheit und Fülle zu stillen. Ihre Begegnung mit Jesus am Jakobsbrunnen zeigt uns, wie wichtig es ist, unsere Aufmerksamkeit auf die Brunnen in unserem Leben zu lenken und Chancen zu erkennen, die uns unerwartet begegnen. Die Samariterin hatte den Mut, Jesus anzusprechen und ihn um das Wasser des ewigen Lebens zu bitten. Sie war offen für Veränderungen und bereit, sich auf einen neuen Weg einzulassen. Auch wir können uns in unserem Alltag Zeit nehmen, um aufmerksam zu sein und die Chancen wahrzunehmen, die uns begegnen. Wenn wir unseren Durst nach einem erfüllten Leben spüren, können wir uns bewusst auf die Suche nach einem lebenspendenden Brunnen machen. Das Leben hält unvorhersehbare Ereignisse und Begegnungen für uns bereit, die uns auf unerwartete Weise prägen und bereichern können. Manchmal sind es gerade die scheinbar sonderbaren Wege, die uns zu Brunnen führen und uns eine neue Orientierung ermöglichen. Wir können nicht alles kontrollieren, aber wir können uns auf die Begegnungen und Ereignisse einlassen, die uns auf unserem Weg begegnen und uns bereichern. Wenn wir offen und wachsam bleiben, können uns diese Erfahrungen dazu aufrufen, uns zu entwickeln und unser wahres Selbst zu entfalten. So kann das Leben selbst zu einem Quell des lebendigen Wassers werden.